Wir sind daran, die Apostelgeschichte miteinander näher zu betrachten. Wir haben schon die ersten zwei Kapitel miteinander angeschaut. Heute schauen wir das dritte Kapitel an. Von dem, was ihr jetzt gehört habt und wisst von den ersten zwei Kapiteln, was könnt ihr sagen, haben die frühen Christen häufig gemacht? Nicht einfach als gute Idee oder so, sondern etwas, das sie häufig praktiziert haben. Weiß das jemand? Abendmahl, sie haben miteinander Abendmahl gefeiert, das ist richtig. Was haben sie sonst noch häufig gemacht? Sie haben gebetet, Gemeinschaft. Ha? Habe ich nicht verstanden, sorry. Ah, sie trafen sich täglich, jawohl. Gemeinschaft, sie trafen sich täglich. Sie haben das Wort Gottes miteinander betrachtet und sie haben ihren Glauben gelebt. Wenn wir das für uns ein bisschen betrachten, was können wir für unser Leben da mitnehmen? Ist es die Tatsache, dass wir viel beten sollen? Haben sie auch gemacht. Im Gebet wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie haben das Wort Gottes miteinander gelesen, studiert. Das hat ihnen geholfen, ihr Glaube besser zu verstehen. Sie hatten viel Gemeinschaft und das Abendmahl. Meistens hat das Abendmahl in den Gemeinschaftsgruppen stattgefunden. Und dann hatten sie auch das Verkündigung ihres Zeugnis gegenüber anderen. Das haben sie immer wieder gemacht und durch das ist auch die Gemeinde enorm gewachsen. Und in der Apostelgeschichte 3 lesen wir jetzt von etwas ganz Außergewöhnlichem, das mich begeistert auch, dass das so geschehen ist. Im Apostelgeschichte 3, 1 bis 8 lesen wir, eines Nachmittags in der Stunde des öffentlichen Gebets stiegen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Der ist da oben, nicht der höchste Ort in Jerusalem, war der Tempel. Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an die sogenannte schöne Pforte, damit er von den Leuten, die in den Tempel gingen, Almosen erbitten konnte. Als er Petrus und Johannes ins Tempeltor hineintraten sah, bat er sie gleich um eine Gabe. Die beiden blickten ihn scharf an und Petrus sagte, sieh uns an. Er tat es in der Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Die Erwartung, etwas zu bekommen. Doch Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Dabei fasste er seine rechte Hand und half ihm auf. Sofort wurden die Füße und die Gelenke des Mannes kräftig. Und er sprang auf und konnte tatsächlich stehen und gehen. Mit Petrus und Johannes ging er in den Tempelhof, lief herum, sprang in die Luft und lobte Gott. Das ist eine eindrückliche Geschichte. Ein Riesenwunder ist da passiert. Dieser Mann war lahm von Geburt an. Es war kein Fake. Er war dort für viele, viele Jahre. Hatte um Almosen gebeten. Er wurde herbeigetragen und er hoffte, Almosen zu bekommen. Das Mitleid von anderen Menschen, weil er hatte sonst ja keine Unterstützung. Und auch der Petrus und der Johannes sind dort vorbeigegangen, haben diesen Mann gesehen. Und sie haben das getan, was Christus ihnen gesagt hat, dass sie tun sollen. Sie haben für diesen Mann gebetet, sie haben das weitergegeben, was sie selbst empfangen haben von Jesus Christus. Und ich denke, es brauchte schon ein bisschen Mut von Petrus und Johannes, das zu tun. Also ich meine, der Mann war gelähmt von Geburt an. Jesus konnte das tun, das wissen wir, aber Petrus, derjenige, der Jesus dreimal verleugnet hatte, der davongerannt ist, der Petrus, der nicht unbedingt der bestausgebildete Mann war, der aber verändert wurde durch die Liebe Gottes, durch Vergebung, durch den Heiligen Geist wurde er verändert. Und dann, dieser Petrus hat dann zu diesem Mann gesprochen, steh auf. Im Namen Jesus Christus von Nazareth sei geheilt. Und hat ihm geholfen, denn brauchte auch noch Mut, er war immer noch am Boden, hat ihm die Hand ausgestreckt, hat ihm geholfen aufzustehen und der Mann wurde geheilt. Er wurde so geheilt, dass er herumgesprungen ist, dass er Gott gepriesen hat, gelobt hat. Und ich finde, das ist ein so schönes Wunder, auch ganz am Anfang in der Apostelgeschichte, ein gewaltiges Wunder und die Leute haben es gesehen und gehört und sie haben sich gefragt, was ist passiert mit diesen Nachfolgern von Jesus? Was ist passiert mit diesem Jesus und diesen Nachfolgern, diesen Jüngern, dass sie so freimütig sprechen mit der Kraft des Heiligen Geistes und sogar ein solches Wunder tun, wie das Jesus sie auch getan hat? Das musste die Leute von Jerusalem beeindrucken. Und ich denke, die allermeisten haben davon gehört, von den Pharisäern bis zu dem Geringsten. Alle haben davon gehört und sie hatten alle eine Meinung. Viele kamen zum Glauben in dieser Zeit. Und diese Geschichte hat auch zu mir gesprochen. Sie hat zu mir gesprochen, indem, dass, wenn ich das Leben des Petrus anschaue, war er ein Mann, der viele, viele Fehler hatte und vielmals Dummes tat und sagte. Aber Gott hat ihn trotzdem geliebt. Der Herr hat nicht aufgegeben. Er ist weiterhin mit dem Petrus vorwärts gegangen. Er hat ihn wieder zurückgebracht in diese Gemeinschaft nach der Verleugnung. Er hat ihn angenommen, ohne Vorwürfe zu machen. Und der Petrus hat etwas gelernt und ist gewachsen. Und dann ist der Heilige Geist gekommen und hat sie erfüllt mit dieser Kraft. Und dieselbe Kraft, die der Petrus und diese 120 in dem Raum erfüllt haben, dieselbe Kraft ist heute da. Bei dir. Vielleicht bist du wie der Petrus. Ich komme mir manchmal wie der Petrus vor. Nicht der Fähigste. Nicht der Beste. Einfach ein einfacher Mann. Und ich glaube, dass der Herr dich, mich, uns alle gebrauchen kann. Auf eine Art und Weise, wie wir uns das niemals hätten vorstellen können. Mensch für Menschen zu beten oder im Namen Jesus Heilung auszusprechen, kann man nicht lernen. Das ist etwas, das der Heilige Geist uns gibt. Du musst nicht zuerst dich beweisen, eine Schule besuchen. Das Einzige, was notwendig ist, dass wir uns erfüllen lassen vom Geist Gottes. Und dann hat er etwas gemacht. Und das ist ein wichtiger Punkt. Mein nächster Punkt ist, er hat die Kraft seines Glaubens entfesselt. Der Glaube ist zentral in diesem ganzen Leben, dass wir leben. Glaube bedeutet ja auf der einen Seite Vertrauen. Ich vertraue, dass Gott das tut, was er gesagt hat. Unser Glaube beruht nicht auf irgendwelchen verrückten Dingen. Unser Glaube basiert auf Tatsachen, Dinge, die passiert sind. Jemand sagt, ich glaube, es gibt da irgendwelche Aliens im Universum. Vielleicht gibt es rosarote Einhörner auf dem Mars. Es gibt Leute, die glauben das. Sie glauben irgendetwas Verrücktes, für was es keine Beweise gibt. Aber die Bibel ist ganz anders. Wir glauben Tatsachen, die passiert sind. Jesus hat gelebt, Jesus hat gewirkt, er ist gestorben, er ist auferstanden, er hat diese Wunder vollbracht. Wir haben keinen verrückten Glauben. Wir glauben einfach an das, was die Bibel uns sagt, und das ist wahrhaftig. Es sind nicht Geschichten, die irgendjemand erfunden hat. Würde jemand tatsächlich für rosarote Nashörner oder Einhörner auf dem Mars sterben? Sag ich, glaube das, ich bin bereit dafür zu sterben. Rosarote Einhörner auf dem Mars. Ich bin bereit dafür zu sterben. Niemand würde das tun. Niemand. Warum? Denn du weißt, es ist verrückt. Aber diese Menschen waren bereit, für die Tatsache zu sterben, dass Jesus Christus auferstanden ist. Sie waren so überzeugt von dieser Tatsache. Sie haben es selbst gesehen, sie haben es gehört, sie wussten, es ist wahr und deshalb haben sie geglaubt. Und dein Glaube und mein Glaube ist auf Tatsachen aufgebaut, die wir in der Bibel lesen und bestätigt wurden von vielen Zeugen. Und das Schöne ist, Gott tut dieselben Wunder heute. Er tut sie heute noch. Es gibt manchmal Zeiten, wo er viel mehr tut als in anderen Zeiten. Es gibt unterschiedliche Orte, wo er mehr wirkt als anderen Orte. Aber er ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Du weißt nie, wenn du für den nächsten, das nächste Mal für jemanden betest. Du weißt nie, ob das nicht der Moment ist, wo Gott jetzt eingreift und ein Wunder tut. Ich kann es nicht vorher bestimmen. Ich bin nicht derjenige, der das Wunder vollbringt. Es ist Jesus Christus in dir und durch dich. Aber wenn du nicht betest, wenn du niemandem davon erzählst, was Jesus von Nazareth getan hat, wirst du die Wunder auch nicht sehen. Der Glaube ist Vertrauen und Handeln. Es ist nicht eine Theorie, eine Ideologie, eine Philosophie. Es ist Vertrauen und Handeln. Und der Glaube im Fall der Christen wird gestärkt oder genährt durch die Liebe Gottes. Ich glaube nicht, weil ich etwas für mich selbst will. Ich glaube, weil Gott mich geliebt hat. Und weil er will, dass ich diese Liebe weitergebe. Das Ziel des Glaubens ist nicht Selbstbereicherung. Das Ziel des Glaubens ist, Liebe zu geben, weiterzugeben. Das ist das Ziel und die Auswirkung des Glaubens. Dass wir wachsen in der Liebe Gottes. Nicht um uns einen Namen zu machen, nicht um irgendwelche Dinge zu erbauen, sondern Jesus Christus zu ehren. Um das geht es im Glauben. Und das hat der Paulus uns vielmals in seinen Briefen auch erklärt und der Petrus hier hat es gelebt. Der Petrus wurde vom Heiligen Geist inspiriert und das ist noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir können von vielem inspiriert sein. Wir können von unseren eigenen Gefühlen inspiriert sein. Oh, ich empfinde dieses oder jenes. Wir können von den Meinungen von anderen inspiriert sein. Was aber notwendig ist, dass wir uns inspirieren lassen vom Wort Gottes und dem Heiligen Geist. Denn das ist das Einzige, was nachhaltig ist. Das ist das Einzige, was wirklich funktioniert. Es ist das Wort Gottes, es ist der Heilige Geist, es ist der Name von Jesus Christus, der über allen Namen steht, der die Wände zerbrechen kann, der die Türen öffnen kann, der die Menschen heilen kann. Es ist Jesus, es ist die Liebe Gottes. Das ist das Ziel des Glaubens. Der Paulus hat das so schön erklärt im 1. Korinther Kapitel 13. Also sagte, wenn ich alle diese Dinge tun könnte, Glaube hätte, dass ich Berge versetzen kann oder in Sprachen der Engel sprechen könnte oder selbst mein Leben hingebe in Dienst der anderen Menschen. Wenn ich aber keine Liebe habe, wenn ich das aus egoistischen Motiven tun, aus religiösen Motiven tun, wenn ich keine Liebe habe, bedeutet es nichts. Ich will nicht, dass mein Leben nichts bedeutet. Von außen kann es so aussehen, als wäre ich sehr beschäftigt. Von außen kann es so aussehen, als wären wir alle so beschäftigt in dem Königreich Gottes. Wir tun dies und jenes. Liebe Geschwister, wenn es nicht aus Liebe passiert zu unseren Mitmenschen, dann ist dieser Glaube, bringt nichts. Die Frucht ist nicht da. Und was kommt, ist nur Frustration. Liebe ist die Medizin, die beste Medizin gegen Frustration. Wir können uns abkrampfen, dieses und jenes tun, oder wir können uns bekräftigen lassen, erfüllen lassen von der Kraft Gottes, mit dem Heiligen Geist, das zu tun, was er uns auch aufgetragen hat. Und das hat der Petrus gemacht. Es brauchte Glauben, natürlich, der Petrus. Also, ich kann nur hoffen, dass wenn ich in diese Situation kommen würde, dass ich auch den Vertrauen und den Glaube habe und bereit bin, in der Liebe zu handeln, um für jemanden zu beten, auch wenn es völlig aussichtslos erscheint. Menschen haben manchmal Angst, dass wenn sie beten und dann passiert nichts, sie denken, ich habe ja dann versagt. Liebe Geschwister, du hast nicht versagt. Du warst gehorsam in dem, dass du gebetet hast. Was der Herr macht, macht der Herr. Und du musst dich nicht darum kümmern. Du musst nicht dem Herrn sagen, wie und wo. Bete einfach. Sage dem Herrn, Herr, hier bin ich, sende mich. Und ob jemand sofort geheilt wird oder nicht, das ist nicht in unserer Hand. Es ist in der Hand Gottes. Aber wir müssen uns bereitstellen. Wir müssen sagen, ja, das wollen wir tun. Halleluja. Wir wollen die Kraft des Glaubens entfesseln, indem wir nicht nur sprechen vom Glauben, sondern Taten folgen lassen von dem, was wir auch bekennen, von dem, was wir singen. Halleluja. Und dann ist ein anderer Aspekt hier, der mir groß geworden ist. Gott hat ein perfektes Timing. Also der Petrus ging genau zu dem Zeitpunkt in den Tempel, dorthin, wo dieser Mann war. Und die Leute haben ihn gerade gebracht, diesen Mann haben ihn dort niedergelegt, dass er betteln sollte. Und zu diesem Zeitpunkt ist der Petrus gekommen. Habt ihr das auch schon erlebt? Gottes perfektes Timing. Man kann planen und Agendas haben und dieses und jenes. Aber dann gibt es Gottes Timing. Und wenn wir in Gottes Timing sind, dann fließt alles sehr viel einfacher. Denn wenn wir das tun zur richtigen Zeit, was er uns aufgetragen hat, dann sehen wir Gottes Herrlichkeit auf eine ganz andere Art und Weise. Gottes Timing. Wenn Gott sagt, tue etwas, dann sollten wir es tun. Nicht warten. Nicht sagen, vielleicht nächste Woche, wenn ich mehr Zeit habe, wenn ich von den Ferien zurückkomme. Tue es, wenn der Heilige Geist zu dir spricht. Tue es. Ich kann mich gut erinnern, ich habe schon vielmals mit Leuten über Jesus gesprochen und es braucht schon ein bisschen Mut. Da war einmal eine Gruppe junger Männer, die haben so gelacht und weiß ich was, hatten ein Bier und so. Mich kannten sie nicht natürlich. Da hatte ich das Gefühl, dass ich zu ihnen gehen sollte und ihnen über Jesus sprechen soll. Habe ich gemacht, da habe ich zuerst komisch angeschaut, zugehört und das war alles. Ich bin dann wieder gegangen. Nichts Spektakuläres ist passiert, sie haben weiterhin gemacht, was sie gemacht haben. Aber ich durfte in diesem Moment ein Zeugnis ablegen, einen Samen säen. Und vielleicht wird dieser Same irgendwann aufgehen. Manchmal kommen Leute sofort zum Glauben an Jesus Christus, wenn du mit ihnen das Evangelium weitergibst. Manchmal nicht. Es ist wieder nicht deine Verpflichtung oder deine Bemühungen, persönlichen Bemühungen, dass ein Mensch wiedergeboren wird. Das macht der Heilige Geist. Das tut Gott. Aber was er von uns erwartet, dass wir ganz einfach sein Mund sind. Dass wir das weitergeben. Aber es braucht auch Weisheit. Wann und wie? Wann und wie? Und nur der Heilige Geist kann uns da diese Weisheit geben. Wir selbst können das nicht herausfinden. So, der Petrus war dort am richtigen Zeitpunkt und hat auf Gottes Timing gehört. Er hat sich dem Heiligen Geist zur Verfügung gestellt und er hat dann die Wunder gesehen, das große Wunder gesehen, das Gott durch ihn gemacht hat. Vielleicht hast du schon lange den Wunsch in dir, mehr für den Herrn zu tun. Vielleicht denkst du, es passiert nicht in meinem Leben. Ich will es zwar, aber ich sehe keinen Unterschied. Meine Ermutigung an dich ist, gib nicht auf. Mach einfach weiter. Die Bibel sagt im Jesaja 40, 31, die aber auf den Herrn harren, die nicht aufgeben, werden neue Kraft schöpfen. Sie werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Sie werden laufen und nicht matt werden. Sie werden wandeln und nicht müde werden. Die auf den Herrn harren, werden vorwärts gehen. Sie werden nicht müde werden. Sie werden nicht aufgeben. Sie werden neue Kraft empfangen. Ich möchte euch ermutigen, es gibt viel, viel Kraft in dem Harren auf den Herrn. Was heißt das Harren? Das heißt, ich rede mit ihm. Ich bete, ich spreche mit ihm. Ich lese sein Wort. Ich erwarte jeden Tag dass er etwas Gutes tut. Unser Sohn Victor hat an der Uni studiert in den USA, die heißt Oral Roberts University. Vielleicht hat jemand schon gehört. Der Oral Roberts war ein Amerikaner, der Gott hat durch ihn ganz, ganz viele Wunder gemacht. Viele Menschen wurden geheilt und viele haben ihr Leben Jesus übergeben. Er war kein perfekter Mann, aber er hat sich Gott zur Verfügung gestellt. Aber er hatte eine Gewohnheit. Am Morgen hat er immer gesagt, something good is going to happen today. Etwas Gutes wird heute passieren. Auch wenn es schwierig ist, sag doch das auch. Etwas Gutes wird passieren. Mit dem Herrn werden wir heute gewinnen. Auch wenn es nach außen vielleicht so aussieht, dass wir über den Kopf geschlagen werden. Etwas Gutes passiert in meinem Leben, denn der Herr ist in meinem Leben. Ich gebe nicht auf. Something good is going to happen to you today. Etwas Gutes wird euch widerfahren heute. Halleluja. Dann hat er das gegeben, dass der dritte Punkt ist, die Schönheit des Gebens. Er hatte ein großzügiges Herz. Er hat seine Zeit dem Herrn gegeben. Er hat sein Vertrauen dem Herrn gegeben. Er hat dem Herrn vertraut. Er hat seine Emotionen, sein Vertrauen in den Herrn investiert. Er hat gebetet. Er hat zu Menschen gesprochen. Er hat das gegeben, was er hat. Er hat gesagt, ich habe keinen Gold oder Silber. Er war ein armer Mann. Aber er konnte geben, was er hatte. Im Namen Jesus Christus von Nazareth, steh auf und sei geheilt. Das hat er gegeben. Und du musst nicht reich sein, das zu tun. Du kannst das geben. Und ich denke, wenn wir ein großzügiges Herz haben gegenüber anderen Menschen, haben vielleicht auch den Mut, für Menschen zu beten. Betet doch für eure Kinder. Betet für eure Ehepartner. Betet für eure Verwandten. Spricht Gutes in ihr Leben. Sagt ihnen, dass der Herr sie liebt, bedingungslos liebt. Gib ihnen Worte der Ermutigung. Hilf ihnen, dass sie, wenn sie dein Leben sehen, dass sie sagen, so will ich auch meinen Glauben leben. Wir sollen Beispiele sein für andere Menschen. Halleluja. Die einen haben auch in der ersten Gemeinde materielle Dinge gegeben. Das war alles natürlich auf freiwilliger Basis. Niemand musste etwas tun. Im Königreich Gottes musst du nichts tun. Du darfst. Wir sind privilegiert, etwas zu tun. Und dann haben wir gesehen, wie diese physische Heilung kommt. Im Namen Jesus ist der Mann dann aufgestanden. Er hatte so Freude, natürlich hatte ich auch. Also wenn du seit Geburt an gelähmt gewesen wärst, oder wenn ich das gewesen wäre, und dann kommt jemand und dann stehe ich auf. Ja, da ist er herumgesprungen und gehüpft und hat gesungen und hatte große Freude. Halleluja. Aber wir dürfen sogar Freude an kleineren Dingen haben. Es passieren nicht immer solche Wunder. Aber wisst ihr was? Freude, wenn Gott, weil ich weiß, dass Gott bei mir ist, und auch in den kleinen Dingen, ist etwas Großartiges. Vielmals gibt uns Gott kleine Dinge. Und wir sind nicht einmal dankbar für diese kleinen Dinge. Wir immer erwarten das Große. Das Große kann kommen. Aber wir sollten auch dankbar sein für die kleinen Dinge in unserem Leben. Und sagen, Herr, ich bin dir so dankbar, ich bin dir so dankbar. Wenn du anfängst, Gott zu loben und zu preisen, auch in den schwierigsten Umständen, dann vergeht der Ärger, dann vergeht die Bitterkeit, dann vergehen diese Dinge, die uns belasten. Wenn wir ihn loben und preisen, wie sagt man so schön, loben zieht nach oben. Halleluja. So, wir wollen ihn preisen. Wir wollen ihn loben. Aber Heilung kommt nicht nur in physischer Form. Es kommt auch vielleicht in emotionaler Form. Dieser Mann, ich kann mir vorstellen, war nicht gerade der freudigste Mensch, als er noch gelähmt war. Das bereitet keine Freude. Er hatte nicht nur eine physische Heilung, er hatte auch eine emotionale Heilung. Er wurde befreit. Und wir sollten uns auch heilen lassen in unseren Emotionen von dem Herrn. Vielleicht hast du Schwieriges erlebt als Kind, als Teenager, als Erwachsener. Vielleicht hast du schwere Dinge durchgemacht, die dich emotional enorm verletzt haben. Wer hat das nicht? Die Welt ist voller Ungerechtigkeiten und Schwierigkeiten. Wir alle haben Verletzungen in unseren Emotionen. Alle. Die einen mehr als die anderen. Aber Gott will, dass du geheilt wirst. Denn wenn es etwas gibt, was dich hindert zum Glauben, ist Bitterkeit und Unvergebung. Das hindert den Glauben mehr als alles andere. Wir sollen dem Herrn vertrauen und unsere Emotionen heilen lassen. Ich war einmal in einem Gottesdienst in den USA und eine Frau hat dort gepredigt und hat gesagt, stell dir einmal vor, eine Stube, ein Wohnzimmer. Und da gibt es viele Bilder in diesem Wohnzimmer. Habt ihr auch Bilder aufgehängt irgendwo, Familie oder etwas? Wir haben 2-3 Bilder, oder? Wir haben ein Weltbild. Und da gibt es viele Bilder. Und wenn du diese Bilder betrachtest, siehst du vielleicht Situationen in deinem Leben, die dich sehr, sehr verletzt haben. Dunkle Bilder. Du willst sie eigentlich nicht anschauen. Wenn du sie ansiehst, dann kommt ein beklemmendes Gefühl. Und sie hat gesagt, was Jesus macht, ist, er kommt in dein Wohnzimmer, er kommt in dein Leben. Wenn du ihn bittest, nimmt er dieses Bild weg und gibt dir ein neues Bild. Du kannst diese dunklen Bilder ersetzen mit dem, was der Herr über dich sagt und denkt. Und was sagt der Herr über dich? Ich liebe dich. Ich habe dir vergeben. Du gehörst mir. Niemand kann dich trennen von meiner Liebe. Alle deine Sünden, alle deine Fehler wurden vergeben. Du bist rein, du bist geliebt, du bist gewollt. Das ist, was der Herr dir schenken will. Er will dir neue Bilder geben. Emotionale Heilung oder geistige Heilung. Manchmal sind Menschen verwirrt. Sie wissen nicht, wie sie denken sollen oder wie sie etwas anpacken sollen. Der Herr kann dir geistige Heilung geben und er kann dir auch geistliche Heilung geben. Deinen Geist, dein innerstes Selbst wird neu. Neu gemacht, wenn du Jesus Christus annimmst und du wirst erfüllt vom Heiligen Geist. Und dann der letzte Punkt, die Kraft seines Namens. Die Kraft des Namens Jesus. Ist es nicht wunderbar, dass Jesus, dieser einfache Mann, Zimmermann, verfolgt, geächtet, angespuckt, ausgepeitscht, an das Kreuz genagelt, aber wieder auferstanden. Zur rechten Seite Gottes sitzend, dieser Name, der Name Jesus, ist über allen Namen, die genannt werden auf dieser Erde. Alle Namen. Manchmal haben wir vielleicht ein Bild, wenn wir gewisse Namen aussprechen, von irgendwelchen Politikern oder so, kommt ein Bild. Das kann positiv sein oder negativ. Aber wenn wir den Namen Jesus aussprechen, kommt bei mir nur Liebe, nur Freude. Wenn ich den Namen Jesus ausspreche, weiß ich, er hat mir vergeben. Ich bin sein. Der Name Jesus Christus ist über allen anderen Namen. Er ist über Krankheit, er ist über Konflikt, er ist über alle Macht auf dieser Erde, unter der Erde, wo sie auch sind, diese Mächte. Er ist über ihnen. Der Name Jesus ist der Name. Die Bibel sagt uns, jedes Knie muss sich beugen. Jedes Knie wird sich beugen. Und jeder wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Jeder wird es tun. Selbst die Dämonen und Satan wird sich einmal beugen vor Jesus Christus. Nicht, weil sie wollen, aber weil sie müssen. Wenn Jesus Christus zurückkommt in seine Herrlichkeit, wird niemand mehr stehen. Es kommt nicht darauf an, ob du ein Präsident warst oder nicht. Du wirst dich beugen vor Jesus Christus. Denn er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Es ist im Namen Jesus, wo du den Sieg erleben wirst. Im Namen Jesus. Sprich den Namen Jesus aus über deine Kinder, über deine Familie, über deine Arbeit, über deine Mitarbeiter. Sprich ihn aus über deinen Feinden, diejenigen, die dich verfolgen. Sag Gott, segne sie im Namen Jesus. Ich vergebe ihnen und ich segne sie im Namen Jesus. Satan hasst das mehr als irgendetwas anderes. Er will, dass wir uns ärgern, dass wir zornig werden, wenn wir denken, die Menschen sind gegen uns. Aber Gott will, dass wir loslassen können und sagen, im Namen Jesus, ich vergebe, ich segne, der Herr sei mit dir. Punkt. Du musst nichts anderes tun. Der Name Jesus ist über allen Namen. Und durch diesen Namen Jesus führt mich der Heilige Geist. Er heilt, er tröstet, er gibt Kraft, er macht alles neu. Vertrauen wir auf den Namen Jesus. Leben wir unseren Glauben. Rechnen wir mit dem, dass Gott jeden Tag ein Wunder tun kann. Etwas Gutes wird in deinem Leben heute passieren. Sage das dir selbst, sage es zu deinem Nachbarn. Vielleicht sollten wir das jetzt gerade tun. Rede zu deinem Nachbarn und sage, Nachbar, etwas Gutes wird in deinem Leben passieren heute. Und es wird besser, als du denkst. Vertraue dem Herrn. Schaue nicht auf die Umstände, auf den Wind, auf die Wellen. Schaue auf Jesus. Blicke auf Jesus. Er wird es vollbringen in dir. Amen. Amen. Preist den Herrn. Halleluja.